Lautstarke Proteste und viel negative Presse gab es in den vergangenen Monaten in Madrid, wo im Moment der Madring gebaut wird. Ein nagelneuer Stadtkurs in der Hauptstadt ab 2026 den Grand Prix von Spanien soll er beheimaten. Und der Bau einer Formel-1-Rennstrecke, der ist tatsächlich ein riesiges, monumentales Unterfangen mit zahlreichen Konsequenzen für die unmittelbare Umgebung auf der einen Seite und in der Stadt natürlich auch für die Bewohner. Konkret natürlich jetzt in Madrid, was ein Stadtkurs ist. Dass es in Madrid so viele Interessenskonflikte gibt, ist aber kein Wunder. Welche Herausforderungen die Planung und Umsetzung so eines großen Projektes mit sich bringen und auf die wütenden Anwohner hat, das beleuchten wir in dieser Episode mal genauer.
Wir gehen auf die wichtigsten Aspekte ein, die beim Bau neuer Rennstrecken eine Rolle spielen und haben dabei viele spannende Details zusammengetragen. Nicht zuletzt von Hermann Thielke, ja, dem Herrn der Ringe, der die meisten neuen Strecken rund um die Welt konzipiert hat. Ja. Ihr seid bei Im Kreisfahren, eurem Kanal für News, Hintergründe und Infos aus der Welt der Formel 1. Lasst uns sehr gerne ein Abo da, dann verpasst ihr in Zukunft nichts. Wir sind auf dem Weg zu 5000 Abos hier auf YouTube. Das Ziel wollen wir unbedingt erreichen. Helft gerne mit. Auf geht's.
Tja, bis der erste Rennwagen den Asphalt einer neuen Strecke befährt, da hat sich in den meisten Fällen im Hintergrund ein kinoreifes Drama abgespielt. Der Bau einer Formel-1-Rennstrecke, der ist richtig spannend und ein jahrelanger Balanceakt, bei dem wirklich sehr, sehr viele Hürden gemeistert werden müssen. Am Anfang steht kein glamouröses Rendering und keine Glitzerfassade. Am Anfang steht vor allem Dreck oder eine Fläche Land, die alle Aspekte tatsächlich der neuen Strecke beeinflusst. Und da sind wir genau bei einer Sache, die wirklich interessant ist, nämlich das Märchen vom leeren Blatt Papier, ja, das der Architekt in Ruhe zeichnen kann. Das ist, wie Hermann Thielke, der legendäre Streckendesigner, ganz klar betont, genau das, nämlich ein Märchen, ja, hat mit der Realität nichts zu tun.
Er sagt ganz konkret, es ist nie ein weißes Blatt Papier. Überall, wo man hingeht, gibt es auch Einschränkungen. Und dann ist es natürlich so und damit muss man dann umgehen als Streckendesigner. Bevor die erste Kurve entsteht, rücken Ingenieure und Geologen mit Drohnen, Messgeräten und ganz anderen wilden Spezialwerkzeugen an. Sie untersuchen Höhenprofile, Bodenhärte, Windrichtungen, Sonnenstände, auch all das, sowas ist wichtig, ja. Alles wird nämlich die Streckenführung später tatsächlich beeinflussen. Ja. Die Topografie diktiert das Design. Ja, ich habe auch so Sachen gehört, wie dass zum Beispiel beim Start um meinetwegen 15 Uhr Ortszeit dann die Sonne genau so steht, dass die Leute auf den Haupttribünen nicht geblendet werden. Also solche Aspekte spielen eine Rolle, da muss man erstmal drauf kommen. Ergibt aber natürlich Sinn, wenn man drüber nachdenkt. Ne? In Shanghai zum Beispiel musste man den Kurs, da waren wir zuletzt erst, der Kurs entstand auf einem ganz, ganz sumpfigen Boden. 14.000 Betonpfähle musste man da erstmal richtig tief in diesen schlammigen Boden reinrammeln, damit man da überhaupt ein Fundament für die gesamte Strecke stellen konnte. Heute stützen diese ganzen Betonpfeiler nämlich ja das Asphaltband und alle Einrichtungen.
Ja, Betonpfeiler, die musste man auch auf dem legendären ovalen Rundkurs in Monza reinrammen. Das nur am Rande, denn wir haben ein schönes Video auf unserem Zweitkanal im Kreisfahren History. Klickt da einfach hier mal drauf, da könnt ihr dann dort euch mal ein bisschen schlau machen, was denn damit auf sich hat. Dann schauen wir aber mal auf eine andere Strecke von Shanghai über Monza jetzt nach Bahrain. Denn da war es nämlich ganz anders. Da war der Untergrund so hart, dass man tatsächlich Sprengungen durchführen musste, um überhaupt Fundamente legen zu können. Also das andere Extrem sozusagen. Und beim neuen Madring in Madrid, da werden jetzt momentan 700.000 Kubikmeter Erde bewegt. Also eine absolute logistische Monsteraufgabe. Und
kleiner Sandkasten.
Ja, sehr kleiner Sandkasten. Und das zeigt eben, dass jede Strecke im wahrsten Sinne des Wortes auch ihre eigene Geschichte schreibt, genauso wie Hermann Thielke das gesagt hat. Ja, also die Landschaft ist da sozusagen der Diktator von allem anderen. Und deshalb ist Thielkes Philosophie beim Design einer Strecke simpel, aber tatsächlich sehr genial. Das Land selbst ist der erste Designer. Ja, das ist die Philosophie. Also bestimmt sozusagen die Umgebung, wo der Rhythmus bricht, wie er ausschaut, wo die Fahrer Mut beweisen müssen, wo sie Luft holen dürfen. Und darum gleich keine Strecke so richtig der anderen, auch wenn immer wieder viele behaupten, dass jeder Hermann Thielke-Kurs mehr oder weniger gleich funktioniert, ist dann, wenn man mal genauer drauf schaut, eigentlich nicht so.
Das stimmt. Moderne Streckendesigner, die verstehen sich längst nicht mehr nur als Ingenieure, sie sind auch Dramaturgen. Sie inszenieren Spannung und Unterhaltung. Hermann Thielke bezeichnet sein Ziel als, ich zitiere, das perfekte Rennen auf einer sicheren Strecke. Aber das ist natürlich leichter gesagt als getan. Heutige Formel 1 Autos und ihre Fahrer natürlich, die sind so gut, dass man sie kaum mehr zu Fehlern zwingen kann. Darum geht's. Und deshalb braucht es Strecken, die auch psychologisch wirken, ja, die Unsicherheit schaffen, kleine Fallen stellen, ohne dabei unfair zu sein, ja. Zumindest sollte eine neue Strecke unterschiedliche Linien und viele Optionen begünstigen. Austin zum Beispiel wird da immer als gutes Beispiel genannt, nicht zuletzt von Alex Albon. Auch eine Strecke, die von Hermann Tilke stammt übrigens, und eine sehr gute.
Ja, kann man tatsächlich schöne Überholmanöver sehen, unter anderem Kurve 1, und da kracht es dann auch genau deswegen manchmal. Aber deswegen ist es auch gut, wenn man vielleicht mal auch selber in der Formel 1 gefahren ist. Und das sind wir bei einem sehr, sehr spannenden Ex-Fahrer, der einen wirklich interessanten Werdegang hingelegt hat, und zwar Alexander Wurz. Manche vielleicht kennen von ihn noch von euch, ehemaliger Formel 1-Pilot. Und der hat wörtlich gesagt, wir wissen, wie sich eine Kurve anfühlen muss, damit sie Weltklasse ist. Und warum hat er das gesagt? Naja, er hat jetzt eine Firma, die heißt TTI Wurz, und die entwickelt Strecken aus Fahrersicht. Ja, spannende Sache. Und für Monaco zum Beispiel, da hat die Firma vorgeschlagen, oder er, den Hafenbereich minimal zu verändern, um mehr Überholmöglichkeiten zu schaffen. Mhm. Also eine leicht versetzte Hafenschikane, ja, ein weitergezogener Raskas-Scheitelpunkt. Das sind sehr, sehr kleine Eingriffe, die dann aber auch viel Effekt zeigen können.
Na, viel mehr kannst du in Monaco ja auch nicht machen. Das Land ist sehr begrenzt.
Natürlich nicht, leider.
Aber die Debatte wird da wieder entfachen, sobald der Monaco Grand Prix dann über die Bühne gegangen ist und vielleicht wieder nicht so spannend war. Macht aber Sinn, ja, hat Hand und Fuß diese Vorschläge da. Mal gucken, ob man welche auch umsetzt. Alex Wurz ist auf jeden Fall sehr aktiv, sehr umtriebig und hat immer noch krasse Connections zur Formel 1. Finde ich auch sehr spannend und ist unter anderem eben auch Streckendesigner mittlerweile. Das Ziel eines jeden Streckendesigners ist das gleiche: Strecken, die Charakter haben, ja? Wie eine Eau Rouge in Spa, eine Parabolica in Monza, die Degner-Kurven zum Beispiel in Suzuka, Spoon Corner auch da, zum Zungeschnalzen. Diese Kurven, die ich gerade genannt habe, die erfordern nicht nur Mut, sie definieren auch den Motorsport selbst, ja, deswegen kennen die meisten Formel 1 oder Motorsport-Fans diese Kurven auch beim Namen, und all diese Kurven stellen für Piloten unterschiedlichster Generationen eine Herausforderung dar, ja. Wenn ihr euch mal das Beispiel Eau Rouge anschaut, die wurde vor 10, 20, 30, 50 Jahren ja komplett anders gefahren. Sie war auch leicht anders geformt immer mal wieder. Aber eine Herausforderung, ja, ist sie eigentlich nach wie vor, ja, bis heute, na, heute vielleicht ein bisschen weniger. Ich bin gespannt, wie sie mit den 26er Autos dann aussieht, aber so müssen dann Streckendesigner denken, das ist das ultimative Ziel, solche Kurven will man dann auch irgendwo haben. Und das ist auch in Madrid so tatsächlich. Neue Klassiker sollen auch da entstehen. Diese La Monumental-Kurve, wie sie schon berüchtigt heißt, ja, die soll nämlich genauso eine Kurve werden, eine ikonische Kurve der Formel 1. Es ist eine Steilkurve mit 24% Neigung, inspiriert und angelehnt an das Karussell vom Nürburgring, wenn ihr das vielleicht noch vor Augen habt. Moderne Strecken wollen aber nicht nur kopieren, sie wollen auch das Gefühl fortführen, das die alten auslöst. Also, ne, wenn ihr jetzt eben dran denkt ans Karussell am Nürburgring, wenn ihr dann eine moderne Kurve habt, ja, auf einem Stadtkurs wohlgemerkt, eine Steilkurve, die sich so ein bisschen anfühlt wie vielleicht das Karussell, schafft ja auch Verbindungen, historisch und auch, naja, vom Fahrgefühl ein bisschen. Ne? Ganz spannender Aspekt.
Also, die Idee klingt schon mal gut, ja, aber die Kreativität allein, die reicht natürlich nicht, ne? Dann kommen natürlich noch ganz viele andere Aspekte rein, zum Beispiel dann die FIA und die Regularien, die dann dahinter stecken. Also man muss sozusagen durch den strengsten TÜV der Welt, ja, die FIA-Homologation, und das heißt nichts anderes, man braucht eine sogenannte Grade One-Lizenz. Nur Strecken mit so einer Lizenz dürfen dann auch Formel-1-Rennen austragen, und momentan gibt es mehr als im aktuellen Kalender. Wir haben ja 24 Strecken im Kalender, also 37 insgesamt haben diese Lizenz. Würde also noch mehr gehen, ja, aber nicht alle schaffen es natürlich in den Kalender rein, und alle gemein haben aber, dass sie diese, ja, extrem strengen Anforderungen erfüllen, und da geht es dann auch vor allem eben um die maximal mögliche Sicherheit und natürlich eine Streckenführung, die unterhaltsames und spannendes Racing garantiert. Ja. Das ist nicht immer überall gegeben, aber auf dem Papier zumindest.
Ja, schauen wir uns doch mal ein paar dieser Regularien an, denn die meisten habt ihr wahrscheinlich noch nie gehört. Es gibt Kriterien, zum Beispiel die Streckenlänge. Die soll in der Regel zwischen 3,5 und 7 Kilometern liegen. Wir haben einige Ausreißer. Monaco ist zum Beispiel einer. Ich glaube, Spa hat in der aktuellen Konfiguration 7,001 Kilometer, also liegt auch minimal drüber. Aber das ist so die Range. Ja. Maximale Länge für eine Gerade soll auch nicht mehr als 2 Kilometer betragen. Ich glaube, da ist zum Beispiel Baku auch schon nah an der Grenze. Shanghai hat auch eine sehr lange Gerade, die liegt aber unter 2 Kilometern definitiv. Es gibt da eine Mindestbreite, die Strecke haben muss, 12 Meter nämlich, ja, auf Start und Ziel sogar 15 Meter, damit man dann ein bisschen Platz hat, direkt auch am Start für so viele Autos, die da auf einem Haufen rumfahren. Auch da gibt es natürlich Ausnahmen. Baku zum Beispiel hat ja diese super, super schmale Stelle, die da an der Burg vorbeiführt oder an dem, was ist es denn, Schlossburg? Diese Ruine auf jeden Fall, wunderschön. Ja. Es gibt auch ein maximal vorgeschriebenes Gefälle zum Beispiel, das auf der Start-Ziel-Geraden herrschen darf. 2% nämlich. Das ist zum Beispiel Suzuka ein Thema, denn da, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, man sieht es auch nicht unbedingt immer auf den Fernsehbildern, aber die Start-Ziel-Gerade geht leicht bergab. Mehr als 2% möchte die FIA da nicht sehen. Es muss, und da kommen wir zu den Sicherheitsaspekten, ein sehr, sehr gut ausgestattetes medizinisches Zentrum direkt an der Strecke geben. Das muss ein permanentes medizinisches Zentrum sein, also genauso eingerichtet wie ein richtiges Krankenhaus mit Chirurgen, Beatmungs- und Röntgengeräten, also allem, was man da brauchen kann, falls es dann doch mal zu einem wirklich fiesen Unfall kommt. Und ja, die Homologation läuft da so ab, dass es während eines Baus auch immer wieder so Meilensteine gibt und dann 4 Menschen kommen und sich das mal anschauen, also richtige Inspektionen. Da gibt es dann auch immer Handlungsempfehlungen und die 4 schreibt dann schon immer fleißig mit, so, hey, liegen wir im Plan, liegen wir nicht im Plan, müssen wir uns über Alternativen Gedanken machen. Das könnte ja dieses Jahr vielleicht auch noch ein Thema werden. Man munkelt ja immer, dass der Madring so spitz auf Knopf fertig wird, wenn überhaupt. Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall. All diese Fakten, die ich euch jetzt aufgezählt habe, klingen vielleicht nüchtern auf den ersten Blick, aber hinter jedem dieser Punkte, um diesen zu erfüllen, steckt wirklich massiver Aufwand.
Ja, zum Beispiel für das Medical Center, das haben wir ja gerade angesprochen. Also es muss tatsächlich, wie Dave schon gerade gesagt hat, wie ein Mini-Krankenhaus funktionieren mit Notfall-OP-Raum, Beatmungsstation, eigenem Stromnetz. Ist ja auch ganz wichtig, wenn da irgendwas ausfällt. Das muss autonom funktionieren. 2 englischsprachige Chirurgen, das ist eine Vorgabe. Und 2 Notärzte müssen jederzeit bereitstehen. Also die muss natürlich dann auch ständig bezahlen, ja, und das ist natürlich dann auch nicht ganz so einfach. Ist natürlich machbar, ne, aber es ist natürlich, wie gesagt, nicht ganz trivial. Und dann gibt es natürlich auch politische und ökologische Hürden, wenn man eine Strecke aus dem Boden stampfen will. Es gab zum Beispiel mal einen geplanten Kurs in Rio de Janeiro und der scheiterte dann nicht an der Technik, sondern an der politischen und ökologischen Realität. Also Abholzung von Waldfläche war ein Problem, Umweltproteste und am Ende gab es dann so großen öffentlichen Druck, auch tatsächlich von Lewis Hamilton. Der ist ja großer Brasilien-Fan und könnte meinen, der unterstützt das Ganze. Aber der hat sich dann tatsächlich offen gegen das Projekt ausgesprochen. Und das hat dann sicherlich auch dazu beigetragen, dass das Ganze dann gekippt ist, wenn selbst er sagt, hey, das macht keinen Sinn. Das ist zu viel Raubbau sozusagen an Mensch und Natur.
Ja, droht uns jetzt in Madrid 2026 vielleicht ein ähnliches Schicksal? Nicht unbedingt, ja. In Madrid wurde nämlich von Anfang an auch auf Nachhaltigkeit gesetzt. 585 Bäume zum Beispiel wurden verpflanzt statt gefällt, also die dürfen woanders weiterleben. Biokraftstoffe treiben da die Baumaschinen an. Alle Anwohner werden regelmäßig eingebunden. Deswegen ja diese ganzen Proteste auch nur so semi-verständlich sind, meiner Ansicht nach. Aber das ist meine Meinung an dieser Stelle. Ja. Das Ergebnis auf jeden Fall, die Genehmigungen sind da. Der Baustart ist genehmigt. Der Bau läuft ja auch schon mittlerweile. Und die meisten Klagen, die sich im Vorfeld zumindest aufgetan haben, die wurden abgewehrt. So sieht eigentlich modernes Streckenmanagement aus, oder?
Ja, und wenn man jetzt mal weiterschaut, wir müssen natürlich auch auf die Aspekte Nachhaltigkeit und Zukunft schauen. Und die sind natürlich jetzt immer größer geworden in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Also die, ihr wisst, Formel 1 will ja bis 2030 netto null Emissionen erreichen. Das verändert natürlich auch die Streckenplanung. Viele von euch sagen ja immer, das ist völlig richtig, der Großteil des CO2-Fußabdrucks, der entsteht eben nicht durch die Rennen selber, ja, durch die Autos, die auf der Strecke rumfahren, sondern durch Reisen und Logistik. Es sind insgesamt 72% des CO2-Fußabdrucks der Formel 1, die dadurch entstehen, also durch Teams, Zuschauer, Materialtransporte vor allem. Und deshalb wird der Standort von der Strecke heutzutage nicht mehr nur nach Landschaft oder Glamour-Faktor bewertet, sondern eben auch und sehr stark nach Erreichbarkeit und nachhaltiger Infrastruktur. Das ist für alle neuen Strecken wirklich essentiell wichtig.
Ja, und da hat sich der Madring in Madrid schon ganz gut hervorgetan. Da ist es zum Beispiel so, die Strecke liegt günstig. 90% der Fans können per Bahn, Bus oder Metro, also U-Bahn, dann anreisen. Das ist natürlich auch kein Zufall. Das ist Teil dieses großen Plans. Die Strecke selbst wird dann zum Beitrag zur Klimastrategie der Formel 1. Spannend, ja. In Sandford, das habt ihr mit Sicherheit auch mal mitbekommen, reisen die Fans auch mit der Bahn und dem Fahrrad an. Ganz typisch für die Niederländer. Das funktioniert natürlich ganz wunderbar, sofern die richtigen Rahmenbedingungen auch gesetzt werden.
Nicht nur Umweltaspekte natürlich, sondern auch, wenn man das, so deswegen kommen auch immer mehr Stadtkurse in den Kalender, ne? Das ist ein weiterer Pluspunkt für Stadtkurse und du kannst natürlich viel leichter dann dort die Leute ja ansprechen mit, keine Ahnung, Verkäufen und alles logistisch dahin bringen an mit Merchandise und Imbissbuden, was es nicht alles gibt. Also macht vielerlei Hinsicht Sinn. Und dann schauen wir mal, was dann passiert eigentlich, wenn das Ganze dann wirklich gebaut wird. Denn sobald die Formalitäten geklärt sind, alle Genehmigungen stehen, das habe ich jetzt so einfach dahingesagt. Das ist natürlich, wie ihr schon gemerkt habt, eine Sache von Jahren, ja. Und dann beginnt aber der eigentliche Wahnsinn, die Bauphase. Und da geht es dann halt wirklich um Geld, Präzision und Zeit. Und das ist natürlich alles wichtig und kritisch und momentan eben auch der große Wackelpunkt beim Madring, ja, ob der rechtzeitig fertig wird, wir werden es sehen. Die Kosten, die hängen übrigens stark davon ab, ob die Strecke permanent oder semi-permanent ist. Und Dave, du hast ein paar Vergleichszahlen für uns und jetzt wird es natürlich schwindelerregend, was die Geldbeträge angeht. War zu erwarten.
Das ist heftig. Also eine permanente Strecke, die gerade auch in Planung ist. Da hat man jetzt auch die Tage wieder ein bisschen Updates gehört und gesehen. Da wird fleißig gebaut im Qiddiya in Saudi-Arabien. Das ist ja dann dieses boah, neue Monster-Resort, das da irgendwie entsteht mit dieser ja wirklich Mario Kart-Rennstrecke, die da vor einer Weile vorgestellt wurde.
Nichts,
Die
was Max
kostet.
Verstappen gefällt.
Ja, nee,
Mario Kart
definitiv
Rennstrecke.
nicht. Die kostet, haltet euch fest, schlappe 480 Millionen Dollar im Bau, ja. Und sie ist auch Teil, ich habe es ja gerade schon angedeutet, Teil eines 8 Milliarden Projekts, ja. Da wird ja wirklich eine ganze Stadt drumherum gebaut, Vergnügungsparks und so. Also kompletter Overkill. Angesichts der aktuellen geopolitischen Lage, bin ich mal gespannt, ob das so hinhaut am Ende des Tages. Stand jetzt wird da gebaut. Austin, über die Strecke haben wir gerade auch schon gesprochen, ist auch ein permanenter Kurs, also eine, naja, eigens dafür geschaffene Rennstrecke fürs Racen, ja. 400 Millionen hat der ganze Spaß dort gekostet, also eine richtig, richtig dicke Stange Geld auf jeden Fall. Shanghai, auch die Strecke ist jetzt schon mehrfach aufgetaucht in China. 450 Millionen damals beim Bau, ja. Las Vegas hingegen, auch eine neuere Strecke im Kalender, die ist semi-permanent, also die findet ja natürlich in Las Vegas statt, mitten in der Stadt. Da wird dann halt Wochen vor und nach dem Grand Prix ein bisschen auf- und abgebaut, da werden Straßen gesperrt, Tribünen aufgebaut und so weiter.
Wie in Monaco halt auch, ne?
Wie in Monaco halt auch. Der ganze Spaß kostet zum Beispiel nur 75 bis 80 Millionen. Also da liegen Welten dazwischen, das merkt ihr schon. Und der Madring, über den wir jetzt hier ja gehäuft gesprochen haben, ähnliches Konzept, eine semi-permanente Stadtstrecke, ja. Ist übrigens vorläufig, ja, privat finanziert, also da werden keine Steuergelder oder so für hergenommen, sofern man diesen Behauptungen da Glauben schenkt. Ich denke schon, dass das sein kann, ja. Da haben sich private Investoren irgendwie zusammengetan und wollen der Stadt eine neue Attraktion verpassen. Diese Attraktion kostet 83 Millionen Euro in diesem Fall. Ist, glaube ich, überschaubar im Kontext, ne? Wenn man sich da anschaut, was eine permanente Rennstrecke kostet. So ein Stadtkurs ist auch aus diesem Aspekt her natürlich sehr, sehr viel attraktiver für die Betreiber.
Aber nicht in jederlei Hinsicht auch einfacher umzusetzen, denn wenn man jetzt mal auf Madrid wieder schaut, also allein der Asphalt ist eine Wissenschaft für sich, der besteht tatsächlich aus 12 Schichten, die jede für sich anders temperiert und verdichtet wird. Die Firma, die dafür verantwortlich zeichnet, heißt Dromo, die haben tatsächlich auch schon Spa, Monza und Silverstone modernisiert und die testen in Madrid zurzeit verschiedene Mischungen, verschiedene Asphaltmischungen, um, das ist das Ziel, den nachhaltigsten Asphalt der Welt zu entwickeln. Da werden einige jetzt wahrscheinlich mit den Augen rollen. Ist halt auch Teil der ganzen Geschichte. Wenn man es schon macht, dann richtig ist wahrscheinlich so der Gedankengang dahinter. Also auch da spannend. Und wenn wir mal den Zeitfaktor anschauen, wie schnell kann sowas gehen? Also der Miami Grand Prix, wenn wir auf den mal schauen, ist ja auch relativ neu im Kalender. Der wurde tatsächlich in lediglich 9 Monaten, also nicht Jahre, sondern Monate, auf die Beine gestellt. Also So lange braucht es für ein Menschenkind tatsächlich auch, ja. Also in dem Fall für eine Formel-1-Strecke ist schon
nicht
ziemlich
schlecht.
Verrückt, ja. Aber es hat tatsächlich funktioniert, ja. Was bei Menschen funktioniert, kann auch bei Formel-1-Strecke funktionieren. Und da kann man jetzt dann auch vielleicht ein bisschen mit Optimismus auf Madrid schauen, auf den Madring, denn da gibt es ja momentan auch, wie gesagt, die Zweifel, ob der rechtzeitig fertig wird. Ist halt von der semi-permanenten Anlegung sozusagen ähnlich sozusagen zu behandeln wie Miami. Also schauen wir mal. Ja, man darf vorsichtig optimistisch sein, glaube ich.
Ja. Blicken wir doch noch mal ein bisschen in die Zukunft. Ja, was passiert denn, wenn die Strecke dann irgendwann mal fertig gebaut ist und das erste Rennen gelaufen ist? Ja, eine moderne Rennstrecke, die darf nicht 11 Jahre im Monat, Monate im Jahr natürlich, entschuldigt. Die darf da nicht so lange leer stehen, das ist ganz klar. Regelmäßige Events müssen möglichst konsistent und gut übers Jahr verteilt da Kohle in die Kassen spülen, ja, damit der Betrieb auch solide und nachhaltig finanziert wird. Darum setzen zum Beispiel Firmen wie Apex Circuit Design auf ganzjährige Nutzung, mehrere Layouts für unterschiedliche Rennserien, Events, Testfahrten, sogar Konzerte oder Messen. Das ist gerade in Madrid ganz spannend, weil die Strecke ja wirklich angrenzt an das dortige Messegelände, ne?
Ja, und der Miami International Autodrome, der ist tatsächlich auch Vorreiter in der Hinsicht. Der hat 4 Layouts, permanente Eventflächen, modulare Hospitality, also ja, Eventflächen sozusagen oder Gastronomieflächen, die man aufteilen kann, wie man es gerade braucht. Und so wird halt eine Rennstrecke dann zu einem dauerhaften Geschäftsmodell, nicht zu einem Wochenendspektakel, das einmal im Jahr stattfindet. Und wirtschaftlich, naja, schauen wir mal wieder auf Madrid. Der soll tatsächlich, und jetzt haltet euch fest, eine 500 Millionen, also 500 Millionen Euro in die Region spülen und 8000 Jobs schaffen. Also das ist nicht wenig. Spa-Francorchamps zum Beispiel, um jetzt mal eine Klassikerstrecke zu nennen, das generiert jährlich rund 150 Millionen Euro, also deutlich weniger, ist aber natürlich auch deutlich abgelegener als jetzt der Stadtkurs in Madrid. Und auch da seht ihr, was ich vorhin auch schon angedeutet habe, also es macht aus wirtschaftlicher Perspektive total Sinn, Stadtkurse zu machen. Hoffen wir, dass Madrid ein positiver Kurs wird, auch hinsichtlich Spannung und Spaß sozusagen. Ja, aber Spa dementsprechend 150 Millionen Euro Wertschöpfung nur und 85 Millionen an Steuern Euro, ist aber trotzdem natürlich ein großer Wirtschaftsmotor weiterhin für die Region. Nichtsdestotrotz auch in Madrid da sozusagen deutlich höher anpeilt. Und deswegen ist eine Strecke auch nicht einfach nur ein Ort, an dem man den Sport genießen und frönen kann, sondern tatsächlich auch ein großes Instrument für Wirtschaft, Wachstum, Tourismus und auch Markenbildung.
So ist es. Am Ende des Tages, ja, ist der Bau einer Formel-1-Strecke ja selbst ein Rennen. Das habt ihr jetzt hoffentlich mitbekommen im Laufe dieser Episode. Ein Rennen gegen die Zeit, ein Rennen gegen Bürokratie und manchmal auch gegen den gesunden Menschenverstand. Wie auch immer man auf die Idee kommt, 14.000 Betonpfähle in die Erde zu rammen, aber naja. Vom ersten Spatenstich auf jeden Fall bis zur Zielflagge vergehen oft viele Jahre, in Miami nur 9 Monate, wie wir auch heute gelernt haben. Aber sobald die Startampel dann erlischt, dann wird alles Schuften, Planen, Hoffen in einem einzigen Moment wirklich ja aufgelöst. Aus sorgfältiger Planung und einer intensiven Bauphase, aus Homologation und Infrastruktur wird plötzlich ein Stück Formel-1-Geschichte.
Tja, und mit den Worten, schreibt doch uns eure Perspektive auf das Ganze gerne in die Kommentare. Was sind eure Lieblingsstrecken? Was hättet ihr gerne? Habt ihr gewusst, dass es so komplex ist mit der Streckenplanung und Findung? Und habt ihr vielleicht irgendwelche gescheiterten Projekte auch? Muss nicht unbedingt Formel 1 sein an Strecken, die ihr spannend findet und uns gerne mal wissen lassen möchtet. Das alles in den Kommentaren. Wir unterhalten uns sehr gerne und wie ihr wisst, wir antworten auf möglichst jeden Kommentar und damit sehen wir uns dort und hoffentlich auch im nächsten Video. Bis dann.
Das machen wir und mit dem gelernten Wissen von heute plädiere ich ab sofort für ein Formel-1-Rennen in Nürnberg, hier bei uns am Norrisring. Wunderschöner Startkurs, das scheint sich ja zu rentieren. Bitte regelt.